Herzlich willkommen bei Football Quark, heute mit unserer Players to Watch Serie zu Gast, Nationalspieler, ELF-Star, GFL-All-Star, Dominik Siegel. Viel Spaß!
Masse.
Mein Name ist Tom Dill und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Dominik.
Grüß dich.
Und schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Bitte, also es gibt natürlich also mit Menschen, die man regelmäßig im Kontakt ist, und bei dir weiß ich tatsächlich, dass du sogar Football Quark hörst manchmal.
Ja, ziemlich öfters. Ich habe so, ich will jetzt nicht Werbung für die Konkurrenz machen, aber ich habe so zwei Podcasts aus dem deutschen Football, die ich ganz gerne höre.
Kannst du sagen?
Der eine ist über, ja gut, Drittklassik, das ist aber von Bekannten von mir, aus meinem footballerischen Namenumkreis.
Kenne ja, ich auch, der Drittklassik, wir folgen denen auch. Das können wir ruhig sagen. Okay.
Also super, ist auch ein bisschen, also überschneiden sich die Themen gerne, aber es ist ein bisschen anderer. Bisschen andere Approach. Aber genau, dir höre ich auch zu. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Wie gesagt, deswegen feiere ich auch total, dass man da so ein bisschen Kontakt hat zu anderen Spielern irgendwie oder auch ein bisschen mitbekommt. Finde ich gut, dass sich da so ein bisschen die Community vernetzt und jeder weiß was vom anderen.
Ja, ich finde es auch immer super spannend, so ein paar Insights einfach mitzukriegen. Und also seine eigenen Insights kennt man natürlich. Aber so von anderen, und dann merkt man so, ja, okay, es ist doch relativ ähnlich überall. Von daher, ich finde es auch gar nicht schlimm, jetzt sozusagen hier bei Football Quark über drittklassig zu reden, weil am Ende des Tages ist das alles diese deutsche Football-Community. Und ich feiere das, wenn die größer wird und bekannter wird und sich vernetzt.
Ja, also, auf jeden Fall.
Man hat da kein Herrschaftsdenken in irgendeiner Form, und dafür sind wir auch viel zu klein für irgendwie sowas. Von daher, aber darum geht's heute nicht. Es geht heute um dich. Nur um dich. Du bist jetzt hier der Mittelpunkt dieser Folge. Freut dich das?
Bitte nicht. Hört sich toll an. Ich bin ja normal Teamsportler, habe ich gehört.
Ja, aber du bist auch End. Also als End hast du auch immer sozusagen den Job, dein One-on-One zu gewinnen.
Ich mach so mein Ding. Also das irgendwie das Schöne an Football, dass du ja doch irgendwie auch, obwohl alles irgendwie zusammenarbeitet und irgendwie zusammen funktioniert, dass du trotzdem dich auf dich konzentrieren kannst und wirklich differenzieren kannst, wer am Ende einen Fehler gemacht hat oder wer am Ende auch rasiert hat. Ne? Und das genieße ich halt auch ein bisschen, dass du für dich unabhängig von den anderen auch agieren kannst, aber trotzdem irgendwie doch abhängig bist. Ne?
Ja, das ist ja total spannend sozusagen. Du musst sozusagen für dich selber deinen Job erfüllen, weil das ja sozusagen das Zahnrädchen im großen Ganzen ist.
Ja.
Kannst aber halt trotzdem eigentlich auch für dich relativ frei agieren.
Ja.
Du kommst sportlich, das weiß ich sogar, das musste ich nicht recherchieren, du kommst eigentlich aus dem Basketball.
Ja, also sportliche Historie. Ich habe natürlich klassisch mit Fußball angefangen, ja. Jeder in Deutschland,
ja.
Tüchtig mit 5 Jahren mit Fußball angefangen, ja, und dann habe ich, glaube ich, irgendwann doppelt, also wie Basketball und Fußball gespielt, als amerikanisches Modell, immer 2 Sportarten, blablabla. Aber genau, habe ich irgendwann nur noch Basketball gespielt, also von 11 oder 12 bis ich 20 war, ja.
Auch hoch, bei einem renommierten Verein. Also das kann man auch erwähnen.
Genau, also ich habe dann irgendwie zwischen 16 und 19 oder sowas, habe ich dann bei Bayern München Basketball gespielt, in der Nachwuchsarbeit. Also da gibt es JBL, das ist Jugendbasketball-Bundesliga, ich glaube, das ist U16. Mhm. Und dann Nachwuchsbasketball-Bundesliga, das ist U19. Ja. War aber zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, das war 2014 bis 2017 oder 2018, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, 2017, glaube ich, 2017, das haut hin. War das noch nicht so professionalisiert, beziehungsweise mit so einem krassen Leistungsdruck, wie das heute ist. Also da hat sich schon noch mal einiges geändert. Das war damals zu der Zeit, wo Bayern München, glaube ich, in die erste Liga aufgestiegen ist, also die erste Herrenmannschaft.
Mhm.
Und da hat sich nochmal einiges geändert. Und das war auch Grund, warum ich am Ende ausgeschieden bin, weil dann war ich, glaube ich, einfach nicht, es war nicht gut genug einfach. Es ist auch vollkommen normal. Normalerweise kommen von 20 Leuten aus dem Kader, kommt dann einer oder ein halber irgendwie in die erste Mannschaft. Also im Basketball ist das noch krasser als im Football, weil da kannst du, hast du keine Sperren, wie viele Imports du haben kannst, glaube ich.
Deswegen sind da die. Du hast in der BBL, hattest du jedenfalls mal, dass du mindestens die Hälfte an einheimischen Spielern bringen musst. Von einem Kader, 12er Kader musst du einheimische und 6 Importe. Ja. Also da gab es irgendwie so eine deutsche Quote, die da eingeführt werden musste. Ja. Weil als es die irgendwie nicht gab, haben die ganzen Teams in der BBL einfach 10 Amerikaner verpflichtet und 2 Serben.
Ja, ich bin da nicht ganz im Bilde, aber das letzte Mal, als ich das gecheckt habe, war bei einem Basketball, waren das auch 5 oder 6 Amis und 5 Serben und dann irgendwie 3 Deutsche. Also ist so meine subjektive Wahrnehmung, aber es ist schon, sagen wir so, die Mehrzahl der Spieler sind nicht Deutsche.
Ja, aber du hast es, in jeder Nachwuchsarbeit ist es ja so, dass dann nicht 80% des Kaders in die erste Herren kommen werden. Das ist im Fußball in der A-Jugend oder beim Handball in der A-Jugend, sagen die ganz klar, wenn es einer pro Jahr schafft, dann ist das ein erfolgreiches Jahr gewesen. Ja. Also von daher ist das alles gut. Aber ich finde es halt spannend, wie bist du dann zum Football gekommen? Also na klar, amerikanischer Sport, aber so Basketball, also Basketball, der offiziell körperlose Sport, zu Football, der etwas kontaktfreudiger ist.
Also wir hatten ja mal zu dem Thema, wir hatten mal einen Coach, der hat gesagt, Football ist kein Kontaktsport, sondern ein Kollisionssport.
Ja.
Ja. Und ich würde dann mal behaupten, dass Basketball dann doch ein Kontaktsport ist. Ja, also die Regeln und das, wie es beigebracht wird an Schulen oder ja, dem Laien, soll es kontaktlos sein. Also in Wirklichkeit geht es da unterm Korb schon recht hart zu. Also bestes Beispiel meinerseits, bin mal irgendwie unter dem Korb gestanden, ja, wollte hochgehen, jemand springt, kommt runter, zieht mir seinen Ellenbogen durchs Gesicht und ich habe mir die Backe durchgebissen. Bestes Beispiel. So, also das ist ja schon, sagen wir mal, eine Verletzung, die so ein bisschen ja, grausamer ist. Und ja, da geht's gut. Deswegen, die meisten Basketballer haben ja, wie gesagt, Knieschoner, gerne Rippenschoner, Ellenbogenschoner an. Das sieht man ja auch in der NBA, weil da geht's schon zur Sache. Und das ist auch nicht alles unfair. Ja, also Kontakt ist da auch schon irgendwie gewollt und gehört auch irgendwie dazu. Gut, wie ich zum Football gekommen bin. Ein Kumpel von mir, mit dem habe ich Basketball gespielt, den Robin Leverson. Schöne Grüße an der Stelle. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber
mit dem habe ich. Ihm die Folge auf jeden Fall schicken. So.
Mache ich auf jeden Fall. Spread in the network. Okay. Der hat Basketball mit mir gespielt und gleichzeitig auch noch Football gespielt. Ich glaube, der war bei den Munich Rangers ganz lange, aber hat dann bei den Cowboys in der zweiten gespielt. Das war so der Zeitpunkt, wo das sich so ein bisschen, ja, in München ist das immer so ein Gatefall. Ein ganzes Team wechselt den Verein dann wieder zurück. Dann so, das ist, ja, und er war dann bei den Munich Cowboys 2. Dann hat er gesagt, hey, komm noch mal vorbei, wenn du Bock hast. Und ich hatte das sowieso immer schon ein bisschen länger im Hinterkopf. Aber, ja, gibt da natürlich im Football gewisse Einstiegsbarrieren finanzieller Natur. Und es ist natürlich auch schwer, da irgendwie sich als Deutscher mit anzufreunden.
Das kann man hier vielleicht im Podcast mal erwähnen. Also finanzielle Natur steht dann halt einfach Mitgliedsbeitrag bezahlen, Helm kaufen, Pad kaufen, Schuhe kaufen.
Ja, und das ist, sagen wir mal so, der Verschleiß ist jährlich auch. Also sagen wir so, du kannst mit Skifahren vergleichen. Skier und Skischuhe kannst du auch 5, 6 Jahre fahren. Ja. Beim Helm und beim Pad wahrscheinlich noch länger. Aber beim Helm ist auch so 5 Jahre, denke ich mal. 5, 6 Jahre ist ganz gut.
Ein Pad, ja. Ein Helm würde ich häufiger wechseln als 5 Jahre.
Ja, kommt jetzt drauf an, wenn dir der Speedflex kommt raus und dann erster Zeitpunkt und es gibt nichts Neues auf dem Markt, dann, wenn du das gut pflegst, ja, aber ich so, also bis zu maximal. Und ja, dann kommen wir noch dazu, Handschuhe, die 50 Euro kosten, jede Saison wahrscheinlich, jedes Jahr ein paar neue Cleats, die über 100 Euro kosten, ja, Schoner, das ist, sagen wir es mal so, das ist kein Sport für nicht gut Betuchte.
Ja, schaffst du es mit, das ist vielleicht für Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessant, schaffst du es mit ein paar Handschuhe durch die Saison zu kommen?
Ja, aber ich habe den Trick gefunden. Einfach nicht in die Waschmaschine stecken. Das ist also wirklich, an alle Football Insiders Handschuhe mit Handwaschseife und warmem Wasser. Einfach so alle 2 Wochen mal ausreichend nicht trocknen, eventuell in der Sonne trocknen. Ja. Funktioniert wunderbar, stinken nicht und die Dinger halten viel, viel länger. Also weil wahrscheinlich das Waschmittel zu aggressiv ist für die Nähte und das halt porös macht. Also meine Erfahrung. Deswegen die Handschuhe, die ich in Braunschweig hatte, trage ich jetzt die 3. Saison.
Ja, okay, das ist krass. Also ich jedes Jahr neue Handschuhe. Und die letzten 2 Spiele werden mit offenen Fingerkuppen gespielt.
Schon mit Panzertape.
Ja, genau so.
Das geht schon so. Doppelt Heldbisse. Ja, aber an der Stelle sind von Adidas, ja. Also Sponsor nehmen. Ich bin auf im National TV. An der Stelle. Ja, das ist schon, ich meine, das ist, also wenn du es jetzt mal überlegst, für jemanden, der ja 16 ist, Jugendlicher ist, die Eltern vielleicht ja nicht so viel Geld haben, dann einfach mal schnell 1.000 Euro auf den Tisch zu klatschen für eine Ausrüstung und dann ist der Sport halt gesellschaftlich jetzt auch mal nicht so akzeptiert. Ja, dann landest du halt schneller beim Handball, beim Basketball oder halt beim Fußball.
Ja, wo du im Zweifel nur Schuhe brauchst, ne? Also im Endeffekt, also 500 Euro musst du wahrscheinlich in so eine Grundausstattung auf jeden Fall stecken. Also ja. Mein Tipp bei sowas ist halt tatsächlich, gerade wenn ihr anfangt, eBay-Kleinanzeigen mal durchforsten. Einfach mal gucken, Footballspieler, die halt sagen wir mal, frisch angefangen haben, sich alles neu gekauft haben und nach 2 Wochen merken, das ist nicht mein Sport, die müssen ihr Zeug auch loswerden. Und da kann man manchmal halt auch mal günstiger rankommen und gerade für den Einstieg senkt das vielleicht die Einstiegshürde.
Ja, aber auch so ein Pad, sorry, also so ein Pad wird eigentlich, das ist unkaputtbar. Also
ja.
Da kannst du doch locker mal 1-2 Jahre altes Pad nehmen, eine Saison gespielten Helm und so, das ist dann kostet das alles schon mal 20% weniger und mindestens.
Ja, genau. Und vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Spartipp.
Ja, voll. Und deswegen, das ist selektiert natürlich auch die Anzahl an, oder nicht die Anzahl, sondern die Typen an Leuten, die anderen Leuten, die dann einfach Football spielen. Und in München ist das ein absoluter Studentenjob, die dann aber auch wieder irgendwie nebenbei arbeiten und sich das doch leisten können. Ja, bei den meisten und ja, im Jugendsport meistens die meisten, wo die Eltern irgendwie eine Verbindung haben. Also die wenigsten sind so wirklich Quereinsteiger, sondern die Eltern haben da irgendwie schon mal Verbindungen gehabt, also die dann das auch irgendwie supporten.
Ja.
Ja. Und deswegen, ich meine, am Ende, da sind wir wieder bei Strukturen, es ist halt so wichtig, dass eventuell auch für die ersten paar Wochen, Monate halt die Vereine eventuell Equipment erstmal zur Verfügung stellen können.
Ja, einen Einstieg vielleicht zu ermöglichen, klar.
Voll, ja. Aber wie gesagt.
Wie bei dir ging es so los, dein Kumpel hat dich mitgenommen. Wie war dein erstes Training?
Ja, das war erstmal ganz wild. Ich glaube, wann bin ich gekommen? Im Februar oder im Januar, im späten Januar. Also eigentlich schon so in Deutschland in der Football-Vorbereitung oder Preseason. Und da waren halt, ja, gut, das war 2. Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Und auch, glaube ich, 5. oder 6. Liga oder was auch immer. Aber halt trotzdem einigermaßen gut organisiert, so muss ich sagen. Und ja, also ich wusste erstmal gar nichts. Also Alignment, Assignment, also gar nichts, wo muss ich hin, keine Ahnung, haben mich gesehen, ja, so 1,90 groß, 95 Kilo, einigermaßen trainiert, das kann man mit dem machen, also vom Basketball, ich war damals schon so ein bisschen einfach trainiert einfach, ja, und ja, dann, ja, machen wir Defensive End, ich wollte eigentlich Tight End spielen, ja, vom Basketball, klar, du willst Bälle fangen,
ja,
so, und laufen, catchen, und ja, Defensive End gemacht, ich so, nee, Defense, und oh, so ein Scheiß, ich will Bälle fangen. Ja, okay, bisschen mitgemacht und ja, am Anfang natürlich total keinen gekannt, bei 100 Leuten, denkst du immer so, kennst dich mit gar nichts aus, aber die haben sich dann doch, also ganz lustig, der Dominik Stenger, der war damals noch Spieler, der hat sich dann um mich gekümmert und hat sich ein bisschen, der hat um mich auch in die Ecke gewohnt, ein bisschen an die Hand genommen, ein bisschen alles erklärt, immer, hey, wir müssen da ein, mach das, mach das, mach das. Und ja, dann lieben und lernen gelernt. Nee,
Lieben und lernen
gelernt. Lieben und lernen gelernt.
Oder okay, lieben und leben gelernt. So
lieben und lernen gelernt, ja, egal. Okay. Ja, nee, genau. Und Witz dabei, der ist jetzt auch, war die letzten 2 Jahre auch D-Line-Coach bei den Cowboys. Also
ja,
so sieht man sich. Hat sich dann fortgesetzt, ne?
So schnell sieht man sich wieder. Football Deutschland ist klein, was sowas angeht.
Und ja, voll. Also aber, vor allem, wenn, ja.
Ja, du hast eine Saison dann in der zweiten Mannschaft gespielt und bist dann direkt hoch, ne?
Genau.
Ja.
Ja, das ist ganz gut gelaufen. Ich meine, das ist auch der Vorteil. Ich meine, wenn du einfach ja eine zweite und eine erste Mannschaft hast und sagen wir mal, das Niveau von der ersten Mannschaft jetzt vielleicht nicht Braunschweig oder Schwäbisch Hall ist, ja, dass du einfach relativ mobil sein kannst und relativ schnell dann auch irgendwie auf einem hohen Niveau Spielzeit sammeln kannst, war für mich mega der Zugewinn. Ich meine, viele Vereine sehen es nicht als Vorteil. Ja, aber ja, und dann erstes Jahr in der GFL hat sich auch ganz gut gelohnt. Ja, ich habe halt, muss sagen, auch mega weniger von Technik und von Erfahrung profitiert, sondern halt von der Athletik aus dem Basketball. Also da ist der Übertrag halt wahnsinnig. Ja, vor allem, wenn man das kombiniert mit ein bisschen Krafttraining. Und ja, hat ganz gut geklappt im ersten Jahr.
Ja, ich glaube, du kannst dadurch, dass du aus leistungsorientierten Strukturen kommst, hast du da natürlich auch eine andere Spieldisziplin wahrscheinlich auch einfach gehabt. So vom Grundlauf, also vom Grundverständnis. Mhm. Und dann natürlich auch die athletischen Voraussetzungen. Mhm. Weil du einfach mal schneller bist als dein Gegner, dann hilft das als End, gerade wenn du rusht, ungemein.
Ja, voll. Das ist halt auch so eine krass, also das muss ich wirklich sagen, das habe ich vom Basketball krass mitgenommen. Ich meine, wir hatten damals beim Basketball schon professionelles Athletiktraining, Sprungtraining, Balance-Koordinationstraining, Ausdauertraining, alles. Also das war, glaube ich, vom, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der war der Ex-Strength and Conditioning Coach von den Chicago Bulls damals.
Okay.
Und dann haben wir halt im Sommer halt dreimal die Woche drei Stunden Basketball, nee, dreimal die Woche Basketball und dann noch halt davor oder danach dreimal Ausdauer-Athletiktraining. Und das halt in jungen Jahren über den gewissen Zeitraum, das schafft echt eine gute Basis. Also deswegen, bei den meisten, bei vielen im Football, die müssen das halt dann mit 25 erst lernen, so ein bisschen, ja. Und das ist natürlich auch so, weißt du ja selber, Athletiktraining oder beziehungsweise Krafttraining ist halt nicht super eindimensional, sondern hat halt viele Facetten. Und da gehört auch schon einiges dazu. Und ja, das ist halt dann schwierig für viele, das dann auch noch zu erlernen, ja.
Vor allem Krafttraining ist halt auch nicht nur 5x5 oder schwer trainieren.
Ja, da herrschen auch in den meisten Teams halt einfach noch gewisse Vorurteile. Also ich will das jetzt nicht mich irgendwie hinstellen und sagen, ich hätte jetzt den heiligen Gral gefunden in der Hinsicht, aber ja, also ein guter Strength and Conditioning Coach mit einem Basic Knowledge, einem Basisverständnis kann schon sehr, 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 sehr viel bewirken. Vor allem, wenn er mit der im Jugendbereich anfängt und die Jungs nicht nur Bizeps und Brust pumpen am Wochenende. Also jetzt mal ganz überspitzt.
Ja. Wie war das für dich, auf einmal dann zu sagen, ich komme aus dem Basketball, habe dann in der zweiten Mannschaft gestartet, bin dann aber auch ganz schnell in die erste Liga gekommen in dem Sport. Mhm. Hast ja dann auch gleich einfach performt. Also das muss man da sagen. Was war das für ein Gefühl?
Das Performen an sich oder das, was so schnell ging jetzt?
Das, was so schnell ging und dann das Performen an sich. Ist das so ein bisschen unwirklich oder ist das so, dass du gedacht hast, naja, ich mache hier eigentlich nur mein Ding?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich habe mir damals schon, also ich habe das Niveau nicht irgendwie disrespected oder sowas, auf gar keinen Fall. Aber ich habe GFL damals schon, also in der zweiten Mannschaft habe ich GFL schon mehr, also sagen wir es mal so, ich habe das schon krasser, ich hatte mehr Ehrfurcht davor als während der ersten Saison auch. Als dann irgendwie später nochmal. Also das hat sich dann schon ein bisschen relativiert in der ersten Saison, dass es dann doch nicht so, also zu dem Zeitpunkt so viel gebraucht hat am Ende. Weißt du, ich meine, das lag jetzt nicht, glaube ich, so per se an mir. Und deswegen sage ich auch vielen Jugendspielern, wo du mir sagst, ich kann das nicht. Ich so, hey, komm ins Training, kenn dein Playbook und besorgt dir halt jemanden ein bisschen, der dir im Gym hilft oder beziehungsweise informiert dich halt ein bisschen und versucht deine Routine reinzubekommen. Und wenn du das ernst nimmst, dann kannst du da auch wirklich, ja, jetzt nicht vielleicht outstanding sein, aber auf jeden Fall solider Spieler sein und auf jeden Fall das Spielniveau, also dich dem Spielniveau anpassen. So. Und da gehört auch ja nicht so viel dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. So hoch ist das Niveau nicht, dass man da wirklich zwischen Leuten, die seit 10 Jahren spielen und Leute, die erst seit 2 Jahren spielen, dann das so ein krasses Gefälle ist. Also auf gar keinen Fall.
Wenn man halt Effort mitbringt und Disziplin. Und das halt
ja, aber das ist,
vielleicht auch nicht nach einem Jahr aufgibt. und sagt, ja, hey, ich habe jetzt ein Jahr hart trainiert, das hat mir jetzt nichts gebracht, sondern vielleicht im dritten Jahr, wenn du dich weiterentwickelst.
Ja, das ist auf jeden Fall ist es kein Selbstläufer. Und das ist halt auch so eine Sache, ich meine, ich habe jetzt auch in München so ein bisschen, nicht Jugend, aber so mit den Rookies gemacht und sowas. Ich habe jetzt auch nicht so ein altes Eisen, aber schon ein bisschen was gesehen auf jeden Fall. Und sage ich auch immer so, hey Jungs, also das ist kein Selbstläufer, das ist wie im Job, das ist wie in der Beziehung, das ist mit euren Eltern in der Wohngemeinschaft, ja, also wenn ihr was erreichen wollt und vor allem in dem Team, dann gibt es halt schon gewisse Spielregeln und ihr könnt euch nicht alles erlauben und 5 Wochen wegbleiben vom Training, dann wiederkommen und denken, ihr kriegt alles geschenkt, so läuft es halt einfach nicht, ja, und ich sehe halt, dass ganz viele, also das nicht alle, aber ganz, ganz viele aus Jugendmannschaften und aus der Jugend kommen und meinen, sie waren jetzt in der Jugend the shit, ja, weil sie ein bisschen dicker und ein bisschen größer waren und dann stehen sie halt in der GFL und ja, dann stehen halt einfach da nur noch Leute mit 1, übertriebenem Maß, aber nur noch Leute mit über 100 Kilo da.
Ja, ja.
Und gesagt habe, so, hey, Jungs, wenn ihr was...
Also machen wir uns doch nichts vor, du, körperlich, wenn du Linebacker spielst, musst du in der GFL 100 Kilo haben.
Ja, sag mal so, oder wenn du halt 1,75 groß bist, dann hast du halt 95 Kilo oder was auch immer. So. Aber du brauchst auf jeden Fall ein gewisses athletisches Niveau, nicht nur um zu brillieren, sondern auch ein bisschen, um das unbeschadet und unverletzt zu überstehen. Und ja, dann gibt's halt, also ja, und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob das in der Jugend ist oder generell, das fällt mir mega auf. Also ich rede jetzt wie ein 35- oder 40-jähriger Papa, aber das ist so, ich habe das damals im Basketball gelernt, kennst dich anders, als 5-mal zu trainieren und in den Kraftraum zu gehen, so. Und ja, dann auch so natürlich Jugo-Schule im Basketball, ja, die hat schon relativ patriarchisch ist, ja. Ja, und das ist die Schule ein bisschen mit. Ich meine, das war am Ende auch echt wertvoll, dass du sagst, okay, hey, du wirst diszipliniert und du musst auch einfach was dafür tun. Ja. Und auch Zeit investieren. Und das ist halt einfach in der GFL, sage ich mal ganz ehrlich, egal in welchem Team du bist, das ist keine Freizeitbeschäftigung mehr. So. Das macht dir Spaß, aber das läuft nicht, dass du was machen kannst, ohne dass Leute Ansprüche an dich persönlich haben. Ja.
Absolut.
Und so. Und das ist halt, ja, das kommt bei ganz, 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 ganz vielen zu kurz. Und am Ende die Leute, die das halt so embracen, ja, oder es ist halt auch wirklich sagen, okay, ich verinnerliche das und investiere da wirklich Zeit drin und habe ein Ziel, wo ich hin mag, die meisten schaffen das auch. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht so selektiv, ja, dass am Ende nur die Top 1% dann irgendwie, weißt du, NFL-mäßig. Ja, dann brauchst du noch Glück und
ja. Ja. Also ich kenne das halt ganz klar. Also unser amerikanischer Headcoach Joe Roman hat ganz klar gesagt, und ich hatte das Glück, dass ich das vorher schon so gelebt habe, also auch über Jahre schon so gelebt hatte, deswegen war das für mich jetzt nicht so Besonderes. Organisiert euren Tag. Wenn ihr geht, also Pflicht ist natürlich, Familie und Beruf geht vor, also von dem, was man erlebt, wovon man erlebt. Aber organisiert euren Tag und wenn das heißt, ihr geht morgens und müsst morgens um 6 ins Gym gehen, ja, dann geht halt da. Wenn das heißt, nachmittags, ihr habt nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr 2 Stunden Zeit, dann nutzt diese Zeit. Ja? Also versucht euren Arsch hochzukriegen und die Zeit, die ihr habt, zu nutzen und so weit zu optimieren sozusagen, und dann kriegt ihr es auch in den Tag rein. Also versucht sozusagen drumrum zu planen. Setzt euch Hauptprioritäten, die halt ohne die es nicht geht, aber vergesst dabei nicht und findet nicht Ausreden, warum es nicht gehen könnte, sondern findet Wege, warum es klappt.
Ins Gym. Ist auch so, einfach auch jemand einfach mündig zu sein und auch zu sagen so, hey, ich bin selber dafür verantwortlich am Ende, ja. Wenn es nicht klappt, dann bin ich auch selber schuld und nicht so, ja, okay, ist ja mir egal. Genau. Dass sie sich für was entscheiden und am Ende dann sagen, ja, okay, versucht habe ich es nicht, ist auch maximal unattraktiv, würde ich mal behaupten. Also sind wir wieder beim Thema Frauen so, ne? Aber ja, also ich bin ja nicht der Typ, der sagt, quäl dich durch den Tag, 25 hours a day, gab ja mal ein schönes Buch dazu, ja. Aber trotzdem, wenn du halt sagst, okay, hey, ich weiß, da habe ich viel Arbeit, dann sage ich mir, okay, ich will ins Training abends gehen, ich muss das und das davor machen, und ich gehe da und da trainieren. Wenn es auch nur 2-mal die Woche ist, zusätzlich, ja. Aber dass man zumindest auch, ich meine, Trainings ab und zu sage. Ich meine, das Thema kennst du ja bestimmt aus, also bei Braunschweig war es kein Thema, weil
da gab es ein Training.
Da gab es aus dem Training oder Ini hat mit dir 5 Wochen nicht mehr geredet oder so. Ja. Aber ja, Trainings ab und zu sage, nicht 5 Minuten vorher, sei mündig und sag, okay, 12 Uhr am Tag ist die Deadline, bis dahin weiß ich, ob ich Arbeit habe oder nicht. Ich frage meinen Chef, hey, ich muss heute da und da raus, ich habe bis da und da Arbeit. Ausnahmen gibt es immer, Notfälle gibt es immer, keine Frage. So, aber ja, das allein schon. Ich meine, da geht es auch gar nicht darum, dass du immer da bist, ja, sondern da geht es darum, dass du das Training so respektierst, dass du deinen Alltag planst und vorausschauend auf das Training Rücksicht nimmst, beispielsweise. Ja, das umschreibt halt eine gewisse Ernsthaftigkeit auch, ne? Und das ist halt, glaube ich, Ernsthaftigkeit bei der Sache ist, glaube ich, das Wichtigste für so einen GFL-Verein am Ende, dass alle Leute das ernst nehmen. Und ja.
Ja, absolut. Du bist in deiner ersten GFL-1-Saison direkt All-Star geworden.
Ja, ich glaube, es ist aber noch im Südteam, da gab es nur noch.
Genau, also noch im Südteam. Ja. Wie war das? Hast du dich darüber gefreut?
Ja, erstmal habe ich mich gefragt, wie das zustande gekommen ist. Also erstmal, was der Auswahlprozess ist und mal so ein bisschen die Glaubwürdigkeit.
Das ja, das wird durch 3 Juroren irgendwie entschieden, aber so ganz offengelegt ist das immer noch nicht.
Ich glaube, es wird ja immer gesagt, dass da Coaches konsultiert werden und die Coaches, also nicht die Coaches vom eigenen Verein, sondern die vom anderen Verein irgendwie Vorschläge machen. Plus dann 2 Liga, ja, wie du gesagt hast. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist dieser Dominik Martin, oder wie er heißt?
Nikolai
Martin, so rum. So, Dominik, wie kann so mal Dominik? Nein, okay. Dann der, wie heißt nochmal? Der
Andreas Renner.
Andreas was?
Andreas Renner, kann das sein?
Ja, Andreas Renner und dann irgendwie noch jemand. Ja, ich glaube, dass das so die 3 sind. Also andere würden mir bei der GFL nicht einfallen. Aber ja, und ja, aber natürlich schon gefreut. Am Ende ist es ja, das ist nicht so, du gehörst zu den Besten. Ich meine, es gibt auch andere, wo ich weiß, ich glaube, Samu war in dem Jahr nicht drin, wo ich ganz genau weiß, dass es ein Top-Spieler ist, so, weißt du, was ich meine?
Ja. War jetzt GFL-Combine, kann man so sagen, ne? Also.
Ja, ja, der war ja ELF. Pathway eingeladen gewesen, glaube ich, 2019. Ich habe ihn leider verletzt und jetzt beim CFL Combine und kommt auch aus München. Ich kenne ihn ja und das ist eine krasse Maschine und einfach, ja, also, brauchen wir nicht drüber reden. Und ja, aber einfach ein guter Indikator, dass halt einfach Leute außerhalb des wahrnehmen, dass ich halt irgendwie einen guten Job gemacht habe. So, mehr war es für mich dann aber auch nicht. Und ja, hat mich natürlich gefreut. Wäre natürlich geil gewesen, wenn es einen Rookie of the Year gegeben hätte.
Ja.
Da hätte ich mich dann richtig drüber gefreut, glaube ich. Ja.
Aber was hat mir dann dafür gereicht, dass Braunschweig auf dich aufmerksam geworden ist? Wie läuft sowas ab? Also wie bist du dann nach Braunschweig gekommen? Weil es ist ja schon eine Distanz in irgendeiner Form.
Ja, also erstmal ja die Recruiting-Line zwischen Braunschweig und München, die hat ja schon früher bestanden. So ja, ein Jahr davor, Samu, ich glaube, der Robert Zernick ja auch irgendwann, De Armes und wie ist der andere nochmal? Juma und so, Erik, ja, die waren ja auch alle bei den Cowboys früher mal.
Ja.
Also, ja, ich glaube, der Ini hat mich irgendwann mal angerufen, beziehungsweise mich angeschrieben. Die Nummer hat er, glaube ich, von einem Freund von Thunder-Zeiten irgendwie gehabt, ich weiß es auch nicht, das ist Football Deutschland, kleine Welt, kleine Familie.
Ja, also jeder kennt jeden über irgendwen. Also kann auf jeden Fall dir die Handynummer besorgen.
Ja, genau. Und da hat mich angerufen, mal so gesagt, hey, wie schaut's aus? Dann hat mich Troy Tomlin, Head Coach von den New York Alliance, hat mich dann eingeladen. Habe ich bei Samu mal in der WG gepennt. Und ja, war eigentlich super entspannt. Einmal so ein Visit, ja, wie man im College sagen würde. Habe ich mir gesagt, okay, ich mach das. War ein ganz guter Riecher, würde ich behaupten. Haben wir uns kennengelernt und dann haben wir John Bowl gewonnen.
So, vor
Corona nochmal richtig rasiert.
Ja. Ja, und bevor es auch eine Konkurrenzliga gab, also wirklich, dass man in der GFL, die GFL Nord auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, das wirst du ja aus dem Süden kennen, die GFL 1 Nord als beste Liga Europas.
Ja, also sagen wir es mal, ich, Es sind unterschiedliche Ligen. Ich glaube, das Leistungsgefälle ist, das ist in GFL Süd doch krasser. Aber ich muss sagen, das ist immer so ein Für und Wider. Also mein Gott, Frankfurt und
Ja.
Braunschweig, also sagen wir es mal so, Braunschweig 2017, glaube ich, 2017 gegen Schwäbisch Hall im Finale verloren, oder?
Ja,
Und
ja.
2018 gegen Frankfurt im Halbfinale rausgeflogen. Und beides GFL Südmannschaft. So. Dann habe ich gesagt, okay, 2019, ich meine, wir hatten Diskussionen, war natürlich auch im Team dann, da habe ich mir auch gesagt, so kommst du aus der GFL Süd, ist nichts wert und sowas. Und ja, habe ich natürlich immer gesagt, gut, was habt ihr letztes Jahr gewonnen? Big Six oder was ist das nochmal? Euro Bowl oder was auch immer.
So, ja, Jubel.
Ja, und ich so, ja, komm mal, das ist ein fucking Freundschaftsspiel. So, ja, dieses Jahr. Also, fand ich würde, es gibt Unterschiede auf jeden Fall, aber die sind nicht so inhärent, dass man dann sagen kann. So,
Ja.
aber mit 2019 natürlich wieder bestätigt, alles gewonnen, Braunschweig bestes Team in Deutschland und
Hey,
deswegen.
ich kann immer nur sagen, war ein geiles Team, war ein geiles Jahr. Wird mir wahrscheinlich auch immer in Erinnerung bleiben. Also vor allem das Team, wie man sich da gegenseitig gepusht hat.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die einzelnen Spieler, also in Jakob Schridde, in Lars Steffens kennengelernt haben wir mit TC Robinson oder dem auch, wie heißt er, Benny Kral.
Ja,
So einfach Legenden wie der mit 1, sorry, gegen 1,95 NFL, Ex-NFL-Receiver, er mit seinen 1,75 einfach den absolut rasiert. Da habe ich mir einfach gedacht, so geil. Also da habe ich mir einfach gesagt, so ja, du Ex-NFL, vollkommen scheißegal. Benny Kral aus Braunschweig.
ich kann immer nur sagen,
Hammer.
wenn die gerade ist eine absolute Maschine, der spielt auch immer noch.
Ja, Wahnsinn, das ist eigentlich, wie sagt man so schön, hat eigentlich keinen TÜV mehr.
Ja, genau. Aber also TÜV kriegen würde er auf jeden Fall nicht. Aber Football-TÜV kriegt er auf jeden Fall. Alleine menschlich. Dem ist alles scheißegal, aber er ist ein überragender Typ und halt ein überragender Athlet.
Ja.
So.
Ja, voll. Nee, und das ist auch, ich meine auch das Netzwerk, das du eigentlich jetzt hast. Du kennst also Jonathan Falk mit Pack Athlete, der in der Schweiz und Frankreich ganz still, Basil, weißt du, was ich meine? Und über Basil wieder zwei, drei Leute. Lars Steffens und den Lycans, die jetzt in Breslau sind, ja. Oder Nico Schumann, ja, die jetzt in, der übrigens da auch jetzt einen Podcast macht.
Ich weiß, aber der macht einen YouTube-Podcast hier, ne?
Ja, ich glaube, Psychologie ist
Ja,
doch so bei Männern.
der Podcast heißt Mentaler Tinnitus. Und
Ja.
auch mit dem Ex-Teammate von uns.
Stimmt, mit dem Bisbasti, gell?
Ja, mit
Ja.
Basti, ja. Die beiden machen das zusammen.
Ja,
Also,
super, die geilen Berliner Urgesteine.
ja, kann man auch reinhören. So, also einfach mal
Voll.
bei YouTube Mentaler Tinnitus eingeben.
Ja, voll. Und ja, auch in Tim, gut, Tim habe ich ganz vergessen, Tim Unger, ja, in Swako. Das ist halt einfach eine Sache, oder mit Kimi zum Beispiel, Kimi Lin, ich hoffe, ich weiß
Ja,
nicht, Linnehammer,
Limania, also ja,
Gott.
der wurde auf jeden Fall auch gedraftet in der CFL. Der war ja nur ein paar Wochen bei uns. Dann hat er in Potsdam jetzt gezockt und jetzt geht er wohin? Der
Nach
spielt
Wien.
nach Wien. So.
Ja,
Siehst
Wahnsinn,
du?
ne?
So, ja.
Ja, mit ihm nach dem Potsdam-Spiel, wir haben ja jetzt mit München im Viertelfinale gegen Potsdam gespielt und dann habe ich mit ihm kurz gequatscht, fand ich voll gut. Ich hab gar nicht erst gecheckt, dass er bei Potsdam spielt, wirklich erst auf dem Roster. Ich so, hey, den kennst du doch. Hat sich vorher erinnert, haben wir noch ein bisschen gequatscht und ja, auch ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich gehe nach Wien, um den vorzugreifen. Ja, aber weil es einfach super Typ ist, super smart und er echt einen guten Riecher hat für.
Wir müssen erstmal den Unterschied zwischen München und Braunschweig jetzt noch für dich aus, sozusagen deutlich. Was war für dich der größte Unterschied?
Also allein die Infrastruktur per se. Also, dass du einfach sagst, okay, du hast einfach einen ganzen Rasenplatz, du hast zwei Nebenrasenplätze und einen halben Kunstrasenplatz. So, dass du einfach sagst, du kannst da drauf, wann du willst, der Rasen gehört dir, und du kannst machen, was du willst. So, das ist also erstmal das. Ich meine, in München ist es ja so krass reglementiert, dass du dich als GFL-Mannschaft mit Fünftliga-Fußballmannschaften mit sechs Spielern um einen Rasenplatz, einen Kunstrasenplatz mit Linien für Football schreiten muss. So. Und das ist das erste Mal, gut, auch die Büroflächen und alles nebendran, dass du Physios dabei hattest und die Ärzte halt auch gleich dich kannten und auch gleich beim Spielfeld, beim Training waren, Physiobehandlung während dem Training. Ja. Und dass du halt auch einfach immer deine sechs, sieben Coaches da hast. Ja, das war es eigentlich. Das hat sich halt auch am Ende auch in der Art und Weise der Disziplin wiedergespiegelt. Ja, also in Troy Tomlin hat einfach eine Autorität, eine natürliche, wo vollkommen egal ist, wie viel Erfahrung du hast. Ja, nimm einen Römer oder nimm einen Ollo, ja, Bollmann, die einfach alles schon erreicht haben in ihrem Leben. So, und die trotzdem einfach einen heiden Respekt vor dieser Person haben und nicht, weil er in der Position ist, sondern einfach, weil er the brain ist und weil er, ja, weil er einfach, weil sie ihm vertrauen. So. Und das ist halt so ein krasser Unterschied, wo ich mir echt gedacht habe, so habe ich wirklich Respekt. Ja. Und auch wie die so unsoziales Verhalten irgendwie diszipliniert haben, fand ich mega. Ich meine, klar, sind manche Leute immer gerne unter die Räder gekommen. Es gab schon so ein paar Leute, die wurden, da habe ich wirklich gedacht, ob er sie hasst, aber ja, mir gegenüber, ich hatte nie besonders ultra nett, also nie wirklich irgendwie den Arsch gepudert oder so, aber wirklich respektvoll und ja, wie von einem Lehrer halt, aber auch oder von dem Vater halt auch so. Ja,
Ja.
das finde ich halt, das fand ich wirklich, wirklich krass. Also bei Braunschweig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man so lange, so langfristig auch wirklich Erfolg hat. Immer wieder mit einem anderen Team.
Genau, also definitiv. Du bist dann das Jahr, also ich kann über Troy Tomlin auch nur positive Dinge sagen, muss ich ganz klar sagen. Also was seine Führungsqualitäten angeht, neben seinem ganzen Football-Knowledge ist, glaube ich, seine Führungsqualität das, was ihn am meisten auszeichnet.
Ja, ich meine, das ist auch am Ende so, das ist der Unterschied. Das Spiel verändert sich, Playbooks verändern sich, Spieler verändern sich, ja, oder diese Zusammensetzung aus Mannschaften verändern sich. Leute, mit denen du irgendwie zusammen warst, ich meine, hat er auch mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, mit Dave Likens, ich glaube, der war auch, hat er nicht mal DC, Troy? War er nicht DC früher?
Eigentlich kommt er, eigentlich ist er ein Defense-Coach. Ich glaube, also von der Grundlage. Er
Ja.
war kurzzeitig weg und dann ist er 2013 wiedergekommen.
Ja.
Und Dave Likens als DC halt.
Ja.
Und ja, dann ist Troy Tomlin Offense-Coordinator zusätzlich geworden.
Ja, eben, das
Glaube,
ist
eigentlich
halt.
kommt er sogar aus dem Special-Team, wenn man es ganz genau nimmt.
Ja, aber das hast du auch gemerkt. Also, der war so ein richtiger Fanatiker im Bereich Special Teams. Da muss ich sagen, das war auch der krasseste Unterschied. Das hast du auch am Spiel gemerkt. Also, ich habe noch nie ein Team gesehen, das so krank gut im Bereich Special Teams ist. Ob es Return ist, ob es Punt oder ob es Kickoff ist, ja, ob es irgendwelche Pooch-Kicks oder Schieß mich tot sind, ja, Field Goal Unit, ja, da muss ich wirklich sagen, das war, also auf so einem Niveau habe ich das noch nie gesehen. Also, das ist auch krass. Ich meine, am Ende hast du auch gesehen, wie gut die Unit war.
Ja, klar, genau.
Ja, erinnere dich an das Spiel in Hildesheim, wo wir daheim gegen Hildesheim spielen, im Niedersachsen-Derby, rauskommen aus der Halbzeit und erstmal so einen Pooch-Kick machen, den einfach Jamal dann nimmt.
Ja.
Change of Possession, wo ich mir sage, das ist ein absoluter Game Changer. Also.
Richtig, und bei dem Game, obwohl wir da schon 28-0 geführt haben.
Nee, das war doch in Hildesheim, haben wir 18 geführt, oder? Ich
In
meine, aber ich meine,
Braunschweig, du meinst in Braunschweig.
in Braunschweig, wo das so 17-11 oder was auch immer war, also wo es ein bisschen auf der Kippe gestanden hat. Also muss ich sagen, ja, das ist halt outstanding. So, das ist krass. Ja.
Hey, dann bist du zurück nach München gegangen, bist All-Star geworden. Also 2019, den German Bowl-Sieg
Ja.
eingeheimst, vor über 20.000 Zuschauern in Frankfurt. Und dann zurückgegangen nach dem Corona-Jahr nach München.
Ja, das war eigentlich, wenn das,
Genau, also.
ja, also ich hatte mir eigentlich, also das hatte ich mir eigentlich offen gehalten, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe in Braunschweig jetzt erstens, du hast ja vorhin schon angesprochen, erst nicht, das war davor, nee, also ich musste dann erst irgendwie outside geholt worden. Ich meine, klar, ich sehe mich auch als End, ne? Aber outside geholt worden, dann war irgendwie doch nicht, so, weil, keine Ahnung, ja, weil halt genug da waren. Oder Patrick Finke gesagt hat, er spielt doch wieder. Ich meine, gut, ist auch ein super Spieler. So, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Aber
Ja, dann warst du am Anfang warst du bei uns Starting Nose Tackle
ja.
mit 110 Kilo und das muss man auch erstmal schaffen. So Power.
So, ja, das war, glaube ich, eher aus der Not entstanden. Aber nee, habe mich natürlich gefreut, habe gespielt. Ich meine, musste natürlich auch so. Ich meine, angefangen Und dann erstmal end, ist der Kontakt so, ja, okay, hast du schon, aber ist eher so ein bisschen elusive, ja. Und Inside musst du da halt, also ich freue mich mit 110 Kilo, Double Team ist halt so, wenn die Leute halt was können, ist untergegangen. Also brauch nicht reden. Gegen David Dave Biel oder wie der heißt, der bei Potsdam damals gespielt hat und dann glaube ich noch dem Yannick Kiele jetzt in Frankfurt spielt, Double Team aufgenommen, also der eine mich hoch ist so. Ich glaube, ich habe es ganz okay gemacht, ja, aber ja, es war, sagen wir so, es war unangenehm auf jeden Fall. Und
Klar, es ist Arbeit. Es ist jeder Snap ist auch wirklich. Also wenn ich Inside spiele, kann ich immer nur sagen, ey, ich muss den Snap halt auch so gut abpassen.
ja.
Und da ist auch
Also,
jeder Rap ist einfach ein Kampf.
ja, du bist zu spät, du bist zu spät oder zu langsam oder zu hoch, dann bist du vorbei. So,
Ja, genau.
das ist eben. Und ja, ich glaube, ich habe es ganz okay gemacht. So, kein Difference Maker, aber halt Tackles for Loss gemacht und so und Tackling ist auch gehabt.
Ich glaube, das war schon. Also das kann ich so einfach mal so sagen.
Ja, danke dir. Ich meine, war ganz solide. Ich meine, es hat mir auch, also persönlich hat es mir auch echt weitergeholfen, weil ich jetzt halt, wenn ich zum Beispiel mal drei spiele oder 4-Eye im Double Team, oft das mal passiert, dass ich da eigentlich keine großen Probleme habe. So, also, dass da auch wirklich halt dominieren kann. Und das ist, ja, das ist eine super Erfahrung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich nicht so wahrgenommen, was natürlich schon so ein bisschen, okay, ich will eher endspielen, so, kann ich eher brillieren. Ja. Und das hat mich natürlich persönlich nicht so viel weitergebracht am Ende. Und ich muss auch sagen, dass irgendwie dann bin ich, ist Georg wieder zurückgekommen und so, dann habe ich auch nicht mehr so viel gespielt, auch nicht als Rotationsspieler. Ich war da schon der Meinung damals, dass ich mir das eigentlich schon ein bisschen verdient habe, dass man mir da schon vertrauen kann in der Hinsicht. Ja, und dann am Ende wollte ich mir, habe ich mir gesagt, ich lasse mir halt mal die Freiheit zu sagen, ja, okay, ich guck mal bis Februar, was so ist. Ja, klar, ich habe auch Studium wieder angefangen in München dann, ja, und war halt die beste Adresse vom Studium, ja, und Freundin in München, und da habe ich auch gesagt, so, okay, guck mal bis Februar, gut, Februar, was war da? Corona, ja, ab Februar, ja, dann habe ich natürlich gesagt, so, okay, nee, brauche ich ja jetzt nicht nach Braunschweig ziehen, brauche ich auch nicht irgendwas unterschreiben, also, macht ja eh keinen Unterschied. Ja, und dann habe ich halt in München trainiert und dann habe ich mir auch echt gesagt, so okay, 2021, Studium läuft eigentlich, ist mega entspannt hier und ja, hier kann ich halt endspielen. So, ne?
Ja, das kann ja ein Argument sein. Und auch das hat wieder super geklappt. Und auch da bist du wieder All-Star geworden. So.
So, ja, also auf jeden Fall ganz gute Entscheidung. Ich denke halt mal, wenn ich jetzt ein zweites Jahr in Braunschweig nicht gespielt hätte oder beziehungsweise nur Backup wäre, dann bist du halt irgendwann aus dem. Da bist du halt von der Bildfläche weg, so. Ja. Und das ist ja, ich meine, jetzt mal für alles relativ wichtig. Ich meine, Nationalmannschaft, die es ja jetzt wieder gibt seit dem Jahr. Oder aber halt auch für so Angebote jetzt mal aus dem Bereich ELF oder aber auch aus GFR-Bereich, so. Ja.
Ja,
Ja,
das
wobei,
ist einfach, du musst dann schon, also als Backup bei einem Top-Team hast du, glaube ich, schon noch eine Chance, aber es musst halt schon, du musst halt irgendwann halt auch Präferenzen vorzeigen oder Referenzen vorzeigen und sagen, hey, diese Plays habe ich gemacht und dafür musst du halt auch im Endeffekt auf dem Feld stehen.
Genau. Genau.
Du hast es gerade schon angesprochen, Nationalmannschaft. Du bist im 100er Kader auf jeden Fall.
Ja,
War das für dich ein Ziel, dass du das irgendwann mal erreichen willst? Oder ist das jetzt einfach, weil sich die Möglichkeit ergeben hat, dass du gesagt hast, ja, okay, dann mache ich mit?
ja, also erstens mal, seitdem ich Football spiele, gibt es ja keine Nationalmannschaft mehr.
Ja.
Doch, ich glaube, 2017 gab es noch eine, ja. Also, 2017 gab es noch eine, die wurde dann ja eingestampft, weil ich glaube, irgendwelchen
Ach, Gründe. Also aus irgendeinem.
Raufereien aus IFAF und AVD, ich weiß es nicht mehr.
Ja, genau, irgendwas war da, deswegen sage ich jetzt einfach mal Gründe. So.
Ja, und gut, gab natürlich kein Training, auch kein Leistungsprogramm, kein Förderprogramm, wo ich mir sage, so, ja, okay, du musst ja kein Turnier spielen, aber du kannst ja trotzdem einen laufenden Kader haben und Auswahltrainings machen. Gab es auch nicht. Okay. Und dann war das zu der Debatte gar nicht, also bis die Ankündigung kam, wir machen wir eine Nationalmannschaft, habe ich mir gar nicht ja, das ausgemalt, weil war einfach nicht präsent. So. Ja, und dann, ja gut, dann hatten wir jetzt dann, glaube ich, im Oktober, gut, nachdem ich All-Star war und das einigermaßen gut gelaufen ist mit den Statistiken und so, habe ich schon gedacht, dass ich eingeladen werde, bin ich ganz ehrlich. Hatten wir dieses Training im, glaube ich, Oktober oder Ende Oktober. in Schwäbisch Hall eins und dann gab es noch eins in Braunschweig. Ich glaube, warst du auch nicht dabei, aber du warst da, glaube ich, gell? Du warst da, ja. Und ja, also bist halt hingekommen, hast ein Trikot bekommen, dann wurde kurz Playbook gemacht, ganz rudimentär und One-on-Ones im Prinzip. So. Ja, und dann hast du ein bisschen Team gehabt mit so Basic Raps, aber da war nicht mal mehr Assignment dabei. Da war Alignment dabei und das war's so. Und ja, manche Spieler waren gar nicht da, manche Coaches waren auch nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht Corona, ich weiß es nicht. Sind die gleichen oder ziemlich die gleichen Coaches wie vor 5 Jahren auch. Ja, also es ist primär bildet sich das aus dem Schwäbisch Hall Kader, der an Coaches zusammen, spielertechnisch übrigens auch, Zufall. Und ja, und dann gibt es, glaube ich, Dresden, also es sind schon von den, also GFL ist da auf jeden Fall Strich führen. Ja. Obwohl ich da natürlich auch einige ELF-Spieler dabei war, vor allem im Süden, also aus Frankfurt auf jeden Fall, war, glaube ich, jemand da. Aus Stuttgart waren auch noch welche da.
Ja, Hunger hat es ja auch geschafft.
Genau, Tim war aus Tim war aus Innsbruck dabei, genau. Und dann habe ich noch einen Quarterback aus Innsbruck. Also war schon bunt. War aber natürlich jeder eingeladen. 250 Leute und da waren auch Leute eingeladen. Das klingt super arrogant, aber wo ich mir gedacht habe, so GFL 2, 3 und nicht Difference Maker, also
Schwierig.
weiß ich jetzt, schwierig, ja. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen inklusiven Charakter bei der ganzen Sache. Ja. Also, ja, also pädagogisch inklusiv halt. Und ja, dann ja, Auswahlverfahren. Manche Leute, ja, ich habe jetzt nicht, man hat jetzt, glaube ich, nicht so krass rauslesen können, wer da jetzt so wirklich gut ist und wirklich nicht gut. Ich muss sagen, die ELF-Spieler haben sich alle mega reingehängt. Also die waren auch so von der Attitude da, okay, hey, wir müssen uns jetzt beweisen. Ja, das fand ich mega gut. Ja, also ich meine, darum geht es ja auch am Ende in der Nation. Bei vielen GFL-Spielern, die schon so ein bisschen eingesetzt waren und in der Nation waren, persönlich will ich da jetzt niemanden nennen, aber hatte ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen, ja, wie sagt man, so schön, ja, complacent. So, das war so, ja, die haben sich so ein bisschen im sicher gefühlt.
Ja.
Ja, hat man schon auf jeden Fall gemerkt. Das fand ich jetzt nicht so cool, weil es natürlich auch ein bisschen den Charakter von so einer Nation ein bisschen, ja,
Schmälert.
korrumpiert, schmälert, genau. Und ja. Genau, dann wurden wir also eingeladen irgendwie, dann gab es noch eine Mail, ja, okay, ihr seid jetzt im nächsten Kader, von 100er Kader. Und ja, und dann kam die nächste Mail, ja, wir haben eine Maßnahme da.
Jetzt Anfang
Also
Mai, oder?
9:03, genau, 1. Mai, nee, doch 1. Mai in Köln, um 9:30 Uhr. Also das ist die Info, sei da.
Ja, perfekt. Aber so muss es
So.
sein. Vielleicht weißt du jetzt alles, was du brauchst. Ne?
Genau, also ich komme dann hin und ich brauche nur eine Hose und einen Helm. Schuhe vergesse ich natürlich. Nein. Aber ja, genau, muss ich halt jetzt die Anfahrt selber finanzieren, Hotel selber finanzieren, gucken, wie ich hinkomme. Und
Ich höre die Kritik daraus.
ja, nee, es ist halt der erste Selektionsprozess, ob du es halt hinbekommst oder nicht. So, ne?
Ja, ist so.
Oder ob du es dir leisten kannst.
Ja,
Das ist dann die andere Frage.
genau.
Das ist natürlich.
Du bist dann jetzt aber auch, also warst immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch, hast also dann mit deiner Meinung oder auch nicht hinterm Berg gehalten. Hast du die neue Liga, die ELF, immer ein bisschen kritisch gesehen, auch kritisch kommentiert? Ist jetzt aber zur neuen Saison zu den Vienna Vikings gegangen. Wie kam es dazu?
Ja, also das erste Mal, du hast natürlich vollkommen recht, ich hab mich da relativ kritisch geäußert. Ich sehe mich da aber auch irgendwie in der Pflicht, dass man, ich würde mir jetzt überhaupt nicht, bin jetzt Spieler, der so ein gewisses Standing hat, ja, also im Verein zum einen, aber auch so in der Liga, ja, und dass ich da auch ein bisschen in der Pflicht bin, mich da auch mal kritisch irgendwie zu äußern, ja, aber halt in beide Richtungen auch. Ja, ich finde, das ist so krass polarisiert. Ja, und am Ende wir Spieler, wo ja, ich meine, wir sollten eigentlich irgendwie zusammenhalten in der Hinsicht, dass wir sagen, okay, wir wollen für uns alle bessere Bedingungen. Ja, ob es in der Nationalmannschaft ist oder ob es jetzt in der Liga ist, bei den Vereinen, in der Präsentation, whatsoever. Ja. Und das immer so ein bisschen so ein Shitshooting ist. Ja. Der eine wechselt den Verein, oh, du bist ein Verräter, weil, ja, keine Ahnung. Wir haben vorhin über Julian geredet, der auch von Braunschweig weg ist zu Köln. Braunschweig, auch wie ich, Backup gewesen und in Köln kann er jetzt Verantwortung übernehmen, kriegt eventuell noch ein bisschen Geld und ist
Kapitän.
Kapitän, eben. Und das ist so eine Sache, wo ich mir halt unabhängig von der Liga einfach, ey, verstehe ich 100%.
Ja, absolut. So. Ich finde, also das muss man halt immer, es gibt den organisatorischen Aspekt in beide Richtungen, den man kritisieren kann. Ich würde aber niemals Spieler dafür kritisieren, dass sie eine Entscheidung treffen, zu sagen, ey, ich spiele jetzt nächstes Jahr da und da. Weil das kann 1000 Gründe haben.
Eben, allein schon, ich ziehe um. Bei uns in München, also beziehungsweise jetzt in München hatten wir drei Spieler aus dem Umkreis. Das waren zwar zwei Jugendspieler aus Schwäbisch Hall, glaube ich, die dann aber irgendwie doch eventuell bei uns hätten spielen wollen, weil sie in München studieren wollen. Und wir hatten auch einen aus der eigenen Jugend, ja, den Markus Schlabitz, super, super Spieler, war jetzt ein Jahr am College in den USA. Und der hat sich dann gesagt so, hey, ich studiere an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hm? Ja, gibt's die. Hoffentlich gibt's. Ja. Aber ich irgend sowas. Ich studiere in Frankfurt, ich kriege nebenbei ein bisschen Geld, Taschengeld oder whatsoever, und dann spiele ich halt in Frankfurt. Ich meine, hey, verstehe ich zu 100%. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Und ja, organisatorisch, wie du es ja gesagt hast, so am Ende, ob man hinter den Personen steht. Ich meine, ich persönlich im AVD oder in der ELF ist halt, finde ich, beide für mich die super Sympathieträger, ja, um es vorsichtig auszudrücken. Und ja, ob das in der ELF nachhaltig ist oder ob das noch nachhaltig gemacht wird, ja, durch irgendwie Infrastruktur, Investment da rein, ist halt fraglich. So, ich meine, man kann alles irgendwie kritisieren, ja, ob in der GFL, wie gesagt, geschrieben wird signed, obwohl du halt, wir haben vorhin drüber geredet, ob du einfach einen Mitgliedsbeitrag unterschreibst, so nach dem Motto, ja,
genau. Oder du stellst dir selbst eine Rechnung aus erstmal, so,
ganz, ja, ganz genau, so, ja. Oder finde ich halt genauso unauthentisch, wie wenn du halt schreibst, ja, okay, hier kommt jemand mit, in der ELF zum Beispiel, jemand mit massiver College-Erfahrung, und dann war der Typ, hat ein Trikot angehabt und war nicht mal in Practice, so,
ja.
Gibt es auch wieder Gründe, das hat nichts Persönliches zu tun in dem Sinne, das hat aber einfach die Art und Weise, wie halt kommuniziert wird, ja. Oder zum Beispiel, bestes Beispiel, stellt sich besagte Person hin und sagt, wir sind mit Abstand die beste Liga in Europa und so beste Competition. Und ja, das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, so, hey, ja, okay, du trittst halt ganz, ganz vielen Leuten persönlich auf den Schlips damit. So. Wo ich mir auch sage, ja, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ja. Trotzdem ist es halt trotzdem remarkable oder halt bemerkenswert, dass du in so kurzer Zeit dann doch sowas auf die Beine stellst wie die ELF. Muss man halt auch mal hinstellen.
Absolut.
Immer innerhalb von einem halben Jahr. So, und da haben in einem halben Jahr halt viel mehr erreicht wahrscheinlich, als gewisse Funktionäre, beziehungsweise ich will es gar nicht so persönlich machen, aber die GFL oder der AVD per se, innerhalb von 10 Jahren. So. Und ja. Und Thema Struktur, weil ich das ja vorhin an der ELF kritisiert habe, ich meine, ja, ich habe auch mit einigen ELF-Teams gequatscht, so ist es nicht. Und da auch einige, wo ich halt meine, die Struktur nicht so gut ist. Und in Wien, wie gesagt, habe ich halt gesehen, okay, da ist zum einen natürlich die finanziellen Möglichkeiten da. Ja. Die Competition europaweit. Ja.
Ja, du hast einen Plus, guten Kader auf jeden Fall, ne?
Also. Genau. Plus, aber du hast einfach 30 Leute, die aus dem AFL-Kader noch dazukommen. Ja. Plus die Strukturen stimmen. Plus aber auch die Sachen, was in der ELF läuft in Österreich, fließen auch wieder zurück in den Verein. Ja, das heißt, das Knowledge oder auch die Coaches, die einfach Vollzeit da arbeiten können, widmen auch signifikant Zeit einfach dem AFL-Team. So.
Das muss man hier vielleicht nochmal erwähnen. Also in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, ein GFL-Team zu stellen und ein ELF-Team. In Österreich schon. Also die Vienna Vikings starten sowohl in der österreichischen Liga als auch in der ELF, also jetzt mit zwei unterschiedlichen Teams.
Genau, genau. Und meiner Meinung nach, der Vorteil ist halt aber auch einfach der, dass in Österreich halt seit 15 Jahren, ich weiß nicht wie lange, zwei Vereine halt unter sich eigentlich den Titel ausmachen, beziehungsweise die Championship ausmachen. So. Und das ist doch für eine Liga auch mega unattraktiv und auch für den Zuschauer halt einfach mega langweilig. So, also in Deutschland hatten wir es genau das gleiche, Schwäbisch Hall und Braunschweig. Ich meine, gut, wir haben halt davon profitiert, als Spieler ist das natürlich, sieht man das immer ein bisschen anders, ne? Aber für die Attraktivität der Liga ist es halt so.
Ja, wir können es ja auf den Fußball sozusagen bauen. Wie attraktiv ist die erste Fußball-Bundesliga, wenn seit 10 Jahren der FC Bayern München deutscher Meister wird?
Zero. Ich war vor 2 Wochen war ich im Stadion. Union Berlin, glaube ich, gegen Bayern München. Und also ich habe genau über der Südkurve gestanden, wo in München eigentlich so ein bisschen das Fan-Aushängeschild ist. Ja. Und es war erschreckend. Also es war keine Stimmung. Die Leute sind beim Tor aufgestanden, haben geklatscht. So. Ja. Also, das ist halt keine, also es ist für mich keine Fankultur und es kann nicht, also es ist halt da auch eher ein Konsumieren als ein Erleben am Ende, weißt du, ich meine? Mhm. Und ja, das ist, also ich finde es brutal langweilig. Es ist für die Liga auch brutal langweilig. Ja. Und ja, man sieht es aber doch an den Einschaltquoten international, wenn du es vergleichst, Ligen, wo spannender sind, wo es halt immer um 3, 4 bis 6 Mannschaften gibt, die da oben irgendwie mitbuhlen.
Ja.
Die haben halt auch ein bisschen mehr finanziellen Background dann am Ende, ja.
Absolut. Also, jetzt, wie läuft da so eine Kontaktaufnahme von Wien beispielsweise? Wie haben sie dir Wien nochmal schmackhaft gemacht? Und was hat dich gebracht, dass du gesagt hast, ja, okay, ELF, das mache ich jetzt?
Ja, ich habe das ja erst, genau, wie gesagt, ich habe das ja erst ein bisschen abgelehnt, beziehungsweise aus Gründen, weil ich auch gesagt habe, okay, ich suche halt auch die Struktur, wo es das Coaching gibt, wo es halt auch einfach die Möglichkeit wird, besser zu werden und dann auch wirklich footballtechnisch weiterzukommen. Plus die Kombination, okay, es muss sich halt auch einfach lohnen, dass ich hier mein Lebensumfeld irgendwie aufgebe. So. Ja, und das 300 Euro, also das mag jetzt doof klingen, aber geht das halt nicht so.
Ja, ja, das ist ja, also das kann ja jeder, der hier zuhört, auch wahrscheinlich nachvollziehen, für 300 Euro. Funktioniert nicht von München nach Wien ziehen.
So, ja, aber das ist deswegen nicht, dass es da irgendwie um Geldgeilheit geht, sondern es ist einfach um finanzielle Möglichkeit einfach nur. Also, dass es halt überhaupt geht. Ne? Und ja, du, Chris Kelleckay, nicht Kelleckay, sondern Kelleckay, ja, habe ich auch gelernt, spricht mal anders aus, ist der Headcoach von den Vienna Vikings. Da habe ich eigentlich schon, den kenne ich, beziehungsweise so peripher schon irgendwie seit 2018 oder sowas, wo ich mal mit einem Kumpel, der damals Import war, da sich das angeguckt habe und ich halt mit nach Wien gefahren, so als Trip und ein bisschen gequatscht und ja, der hat mich dann kontaktiert, glaube ich, im Februar war das, aber eigentlich total seriös, erst über Europlayers, da habe ich dann einfach nicht geantwortet, weil ich habe das mal irgendwie mal gemacht, so aus Interesse halber, so eine Recruiting-Plattform, ja.
Ich habe auch einen Europlayers-Account.
There you go, falls man mal aus Finnland oder sonst wo ein Angebot hat und mal schnell ein Auslandssemester machen will.
Ich hatte mal ein Angebot aus Serbien.
Super.
Ja, das ist jetzt nicht so ein Ding, sorry.
Klasse, könntest du jetzt im Moment noch nach Russland fliegen?
Ja, tolle Idee.
Top, wollen wir alle. Okay. Ja, und dann hat mich darüber angesprochen, habe ich nicht geantwortet, dann hat er mir über Instagram geschrieben, aber mega seriös, also hey, sind mega interessiert, wie schaut es bei dir aus, wollen wir mal einen Zoom-Call machen? Mit ihm Zoom-Call gemacht, dann hat er mir halt einfach so erklärt, hey, wie ist die Philosophie vom Verein, warum sind wir in die ELF, so erstmal, ja, wo sehen wir dich, wie sieht es bei dir aus, was hast du gemacht, kannst du uns mal Tape zuschicken? Habe ich das gemacht, klar. Dann haben wir nochmal geredet, dann haben sie gesagt, hey, okay, wir wollen dich auf jeden Fall signen. So, das sind die Möglichkeiten, die du hast. Was passt für dich besser? Willst du das oder das? So.
Ja.
Da gibt es bei denen halt, da sind die relativ strict, da gibt es halt einfach nur so zwei, also nicht so anything in between, sondern halt zwei, ich will jetzt gar nicht über Details reden, aber zwei Möglichkeiten, die du da machen kannst. Ja. Entweder halt, glaube über allem Teilzeit oder Vollzeit. So. Mhm. Dann habe ich halt geguckt, so, okay, was mache ich im Moment? Kann ich nebenbei arbeiten, Masterarbeit schreiben und arbeiten? Geht das? So, habe ich mir halt die Entscheidung getroffen. Ja. Es hat halt alles gepasst, Struktur hat gepasst, Coaching hat gepasst. Ich habe mich da mega wohl gefühlt. Das ist eine mega offene Kommunikation, also sehr familiär, finde ich super. Die arbeiten auch alle schon seit 10 Jahren irgendwie zusammen. Ja.
Was auch für die Qualität spricht. So.
Ja, voll. Es ist halt, also ich bin mal ganz ehrlich, es ist halt ähnlich wie in Braunschweig gewesen.
Ja.
Ja. Genau, und das, ja, auf gleichem Niveau. Und dann halt, ja, das habe ich dann halt gesagt, okay, das mache ich. Ist mir natürlich auch schwer gefallen, weil so München jetzt schon so meine Heimatstadt ist und das habe da auch so ein bisschen persönliches Interesse, so dass der Verein halt irgendwie weiterkommt. Ja, das habe ich auch mit denen auch ganz offen kommuniziert. Die waren da auch super nett und verständnisvoll, haben mich bis jetzt auch immer noch mit trainieren lassen. Ja, also das ist eigentlich mega smooth gelaufen alles.
Ja, cool. Was erwartest du dir jetzt von der neuen Saison? Was sind deine Ziele?
Ja, also auf jeden Fall, ich denke, also vom Team her, dass da auf jeden Fall das Finale drin ist. So, also das ist so schon meine Einschätzung von den Leuten, die da, von dem lokalen Kader, plus eben den Leuten, die sie jetzt gesigned haben, wo halt auch, sagen wir mal, so richtig europaweit, also richtig Hochkaräter sind.
Weston Carr, wir hatten es jetzt in der letzten Football-Quark-Folge, war letztes Jahr der beste Receiver in der GFL. Ist jetzt Receiver bei den
Eben. Und der kam als Ersatz für den Division One Starting Receiver aus Clemson, der jetzt in der USFL gesigned hat, glaube ich, kurzfristig. So, ja, aber das war, genau. Und dann aber auch die ganzen Imports, also Quarterbacks über Quarterbacks, Wide Receiver über Linebacker und DBs. Ich glaube, Xavier Edwards, der hat ja letztes Jahr in Braunschweig gespielt, genau, der hat ja auch jetzt gesigned und der war ja auch, so würde ich mal
alles.
sagen.
Der hat DB bei uns gespielt, der hat Running Back bei uns gespielt, der hat Receiver gespielt und zwar und alles gut.
Eben, deswegen, so, das ist halt auch so. Und dann, ich glaube, Blake, wie heißt der andere nochmal? Blake, der Linebacker, ich kann den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall Highlight Tape geschaut und habe ich auch gesagt, so, Wahnsinn. Also, so, ne. Das war noch so, also europäische Spieler, also bei mir der Leon Ballock, glaube ich, der ja auch PPI, also Internet, IPP, International Pathway war und auch in Europa seit Jahren Top-Liner ist, so, wo ich mir gedacht habe, so, es macht einfach Spaß, mit solchen Leuten einfach zu spielen. Vollkommen egal, wie am Ende jetzt aber auch die Rotation ist oder so, was ich meine. So, ja, persönlich auf jeden Fall ist mein Ziel, dass ich einen Starting-Spot bekomme. Ist natürlich härter. Ich denke, das ist auf jeden Fall drin. Ja, das ist Starting Spot und Finale.
Aber Finale oder Meisterschaft? Wer nimmt sich denn das Finale?
Ja,
Nimmt sich denn die Teilnahme? Wer nimmt sich
klar, du,
etwas?
Meisterschaft klar, aber ich sag mal so realistisches Ziel, ich weiß ja auch, klar, ich denke, dass das auf jeden Fall drin ist. Ich glaube, jedes Team, das im Finale steht, hat die Chance, Meisterschaft zu gewinnen. Hast du ja letztes Jahr gesehen, hatte Hamburg auch. So, ne? Und ja. Also es ist nicht so, dass du reingehst ins Finale und dann sagst so, ja gut, alles erreicht, jetzt müssen wir es nur noch runterspielen, ja, dann willst du es natürlich auch gewinnen, ne?
Jetzt
So.
bin ich nicht mehr motiviert. Meine Motivation ging jetzt genau bis hierhin.
Nee, auf gar keinen Fall. So, alles ist natürlich für mich auch, ich kann das auch noch schlecht einschätzen, weil so ELF, zwei neue Teams, bestes Team, also Sieger vom letzten Jahr in deiner Gruppe. So, da kann halt alles passieren. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass das Playoffs auf jeden Fall passieren werden, aber du, also,
Also,
weißt du,
ey,
ich meine?
competition-technisch ist es auf jeden Fall spannend, ne? Also, das muss man mal ganz klar so sagen. Was hältst du von diesem Konstrukt, dass sie jetzt ganz schnell sich erweitert haben? Also, Istanbul ist dazugekommen, also ein spanisches Team ist
Ja.
da, ein polnisches Team ist da. Es sind immer noch Gerüchte, dass irgendwann London, Amsterdam dazukommen. Was hältst du von dieser Idee, eine, angelehnt an die NFL Europa, eine ELF zu bauen?
Also finde ich auf jeden Fall super. Ich finde so, also europäische Competition hat seit Jahrzehnten irgendwie gefehlt. Und dann immer nur so, ja, dann war es irgendwie wie ein Turnier, wo Leute dann irgendwie unterschrieben haben. Ja, nicht unterschrieben, aber sich entschieden haben mitzumachen, sich nicht qualifiziert haben. Finde ich zwar schade, ich hätte so eine europäische Champions League interessanter gefunden, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber dass die europäische Competition, dass du auch überregional einfach mal dich vergleichen kannst, finde ich eine super Sache. So, und klar, man merkt halt schon, dass Deutschland und Österreich footballtechnisch halt schon eventuell ein bisschen weiter ist als andere Mannschaften, historisch gesehen auch.
Aber ich glaube, Breslau wird auch ein wirkliches Wörtchen mitreden. Ich glaube, die haben eine super Truppe zusammen. Und mit Dave Lykins jetzt einen super DC.
Nee, glaube ich auf jeden Fall auch. Also Breslau, aber es ist ja auch so, Breslau ist auch seit 10 Jahren ein Top-Team. So, weißt du, was ich meine? Dass die halten immer schon so mindestens Top 10 in Europa. Ja, aber gleich ist auch mit Wien, mit Zwako, das gleiche war mit Frankfurt. Ja, ich denke, dass Paris, London, ich weiß nicht, wie das Level in England ist, per se, dass ich dann das schon ein bisschen kritisch sehe, dass man sagt, okay, nur weil das ein großer Markt ist, weil es eine Metropolregion ist, setzen wir ein Team rein. Und am Ende ist das Level halt auch fragwürdig. In Paris, okay, gut, Frankreich hat noch ein sehr hohes Level an Footballern grundsätzlich, aber sagen wir so, das Zentrum.
Istanbul wird aufregend als Spot.
Ja, das ist halt, ja, ich habe da keine Vorstellung von. Ich weiß jetzt nicht, wie das Level ist, aber so viele Signings aus Europa sehe ich jetzt da nicht. Und sagen wir es mal so, lokal weiß ich jetzt auch nicht, was die an Footballern vorhanden haben. Da kenne ich auch nur Istanbul Rams oder Cock Rams, wie sie früher hießen haben. Und in Frankreich ist es halt so, in Paris ist halt auch nicht das Zentrum von Football Frankreich, sondern es liegt halt eher in Tournon oder in Marseille im Süden. Also ich meine, gut, weiß ja keiner, ob die Spieler dann alle dahin wechseln, so, aber von der Tendenz her. Deswegen, ja, muss man halt schauen, wie sich das entwickelt, ob das sich dann überregional verteilt oder nicht. In London, ja, englisches, britisches Niveau, keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht mich beziehen. Italien wäre super interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben ein relativ gutes Football-Niveau. Also Sion Milano oder Lazio, was ist Lazio? Dax, glaube ich.
Genau.
Und ja, oder wie heißt es noch? Bernie, wie heißt es nochmal? Giants?
Hm?
Ja, okay. Also Bergen? Oder
die Giants sind in Bern, meine ich, in der Schweiz.
In Bern? Oder ich dachte, es ist irgendwo in Südtirol.
Kann aus. Gibt es vielleicht auch, Giants gibt es ja auch häufiger. Wir können auch von unterschiedlichen Teams sprechen.
Giants, ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall gute Teams und das Mailand wäre auf jeden Fall, denke ich mal, so ein Ding, wo ich mir sage, okay, da gibt es Football-Culture und ist aber auch eine Metropolregion und so. Also es wäre auf jeden Fall interessant, ist halt die Frage, wie das vonstatten geht. Also wenn du dann nur auf den Markt guckst und sagst, wo ist Marktvolumen da, dann setze ich halt da rein. Das ist, fände ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da muss man schon sehr selektiv sein, wo gibt es Football-Kultur, wo bestehen Teams schon, wo kann man eine gute Qualität akquirieren.
Aber das ist ja eine klare Aussage, die man auch einfach so treffen kann. Was sagst du zu dem Thema Jugendförderung in der ELF? Also jetzt im Moment ist es ja so, dass die ELF, weil es auch eigentlich quasi nicht anders geht, sich natürlich an bestehenden Strukturen bedient. Siehst du, also wie ist deine Meinung dazu, dass es eine Kooperation geben müsste zwischen unternehmerischer ELF und in Verbandsarbeitender Trägerschaft von Verbandsseite? Muss es das geben oder sagst du, jeder sollte eigentlich sein eigenes Süppchen kochen und dadurch konkurrenzbelebt das Geschäft und dann hätte man zwei gute Produkte?
Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das irgendeine Kooperation ist. Also ich finde, dass wie es in Österreich läuft, dass das ein Verein ist mit einer ausgesonderten GmbH, aber dann trotzdem die Ressourcen, wie gesagt, zurückfließen. Das finde ich eine super Sache, wie das in Wien oder wie das auch in Innsbruck passiert. Ja, ich finde, der österreichische Verband hat das optimal gelöst. Ja, wie gesagt, die zwei besten Teams raus, Konkurrenz geschaffen in der Liga, dass mehr Standpunkte auch wirklich mal ja kompetitiv Football spielen können. Plus die Top 2 sind finanziell raus und sind auf europäischer Competition. In Deutschland, du hast ja vorhin schon erwähnt, ist das nicht erlaubt.
Genau.
Also ich weiß, dass es in München auf jeden Fall die Überlegung gab, dass man das eventuell macht, aber dann gesagt wurde vom Verband, ihr dürft das nicht. Mhm. Ich meine, bei uns wäre es ja so, Kunstrasenplatz vorhanden. Spielerschaft, erste, zweite Mannschaft, Jugendmannschaft, alles da. Also ähnliche Voraussetzungen wahrscheinlich wie in Wien. Aber Kooperation ELF geht ja nicht. So, Beispiel jetzt, okay, ELF-Team kommt in München, bietet jedem 450 Euro, 30 Spieler fehlen von den Cowboys. Was machen jetzt die Cowboys? Können ihre GFL-Mannschaft einstampfen oder in die zweite Mannschaft gehen? So.
Ja.
So, und haben halt gar nichts davon. Also da ist halt das Thema mitgefangen oder mitgehangen. Ja, also in meiner Hinsicht. Ja. Und solange es keine alternative Möglichkeit gibt, die adäquat ist, was willst du? Du schadest nur deinen Spielern am Ende, wenn du ihnen halt diese Möglichkeit verwirkst und ihnen da halt einfach wirklich Hölz zwischen die Beine wirfst. So lange. Ja. Und wir haben ja in dem Interview von, das ihr letztens geführt habt mit einem Repräsentanten vom AVD, auch gesagt, genau, dass der Zeithorizont auch nicht irgendwie unmittelbar ist, dass das innerhalb von einem Jahr passiert, sondern dass das halt 3-4 Jahre sind. So, wie will ich einem Spieler kommunizieren? Ich meine, ich bin bestes Beispiel, ich bin 26, in 4 Jahren bin ich durch mit Football wahrscheinlich. So.
Ja, ja. Also, ja, dann ist man 30, das ist halt auch einfach eine, auch von der eigenen Lebensplanung her, eine Grenze.
Ja, voll. Ich meine, das ist auch, da kannst du auch Vollzeit verdienen. Ich meine, irgendwann musst du halt auch mal langfristig an deine berufliche Karriere denken in der Hinsicht. So. Und ja, und ich denke, dass das halt für die meisten Spieler, die ja jetzt halt in ihrer Prime sind, eine andere Relevanz hat als für den Verband. Und dass da halt eine gewisse Diskrepanz herrscht. Ne? Und ja, du kannst es halt niemandem so kommunizieren. Und da musst du halt als Verband meiner Meinung nach auch sagen, so ja, okay, wir machen Jugendförderung, wir sind Verbandsarbeit, wir sind Vereinsarbeit. Professionalisierung ist nicht unser Ding. Da ist aber auch eine ganz klare Direktive, wie du halt deine GFL ausrichten musst. Und sagst du halt zum Beispiel, okay, ja, du, wir machen es wie in Österreich, 2 Ami-Imports fürs Spielniveau und der Rest ist deutsch.
Ja, oder europäisch. So.
Ja, nicht mal in Österreich ist ja nicht mal europäisch. Da ist ja...
Ja, ich sag nur, also Bossman-Urteil, du kannst den EU-Bürger hier nicht ausgrenzen.
Ja, gut, in Österreich wird es ja gemacht. Da sagst du dann, da gehst du dann halt und sagst halt auf, gut, die machen das so ein bisschen auf Zip-Code oder beziehungsweise auf Postcode-Ebene. Dann ist es auch wahrscheinlich bei uns aus auf Landkreis oder was auch immer machen. So, fände ich einen guten Ansatz. Dann sagt man, okay, Jugendarbeit lohnt sich wirklich für die Vereine. Ja, am Ende kann sich dann nicht schwer bescheiden stellen mit 10 EU-Imports und 6 Halb-Italo-Amerikanern. Ja. Ja. Und sagt, ja, ich gewinne German Bowl. Oder ich meine, Braunschweig war es ja auch die Jahre ähnlich, ja, dass du halt irgendwie 10 EU-Jungs hattest und gut, da war zwar der deutsche Kader noch relativ gut. Oder halt auch in ja, also jeder Verein, der irgendwie oben mitspielt, hat halt irgendwie einen signifikanten Anteil an EU-Leuten.
Ja, ja klar.
So. Ich meine, so könntest du halt wirklich sagen, okay, du gleichst halt wieder aus und kannst die Liga ein bisschen even machen, wenn du sagst, du abstrahierst halt, es sind halt nur Amis, 2 oder 4, je nachdem. Wäre halt eine Ausrichtung. Man sagt, okay, Kommerzialisierung in Maßen, wir wollen Spielniveau und Jugendausbildung. So. Aber gut, von der ELF zu dem Thema ELF und Jugendförderung, ja, außer wenn die Vereine halt schon die Strukturen hatten und das Vereinskonzept so ist, denke ich, dass von der ELF per se da gar nichts passiert im Moment. Also
ja, im Moment gibt es ja einzelne, sozusagen einzelne Leuchtturmprojekte, dass es mal hier einen Tag gibt, da mal einen Tag gibt. Also einzelne Tage, einzelne Camps, die veranstaltet werden.
Ja.
Aber das ist ja keine nachhaltige Jugendarbeit in dem Sinne. Sondern es sind Motivationsschübe für Spieler, die da hingehen und Bock haben, mehr zu machen als die anderen im Team.
Ja, und das war es auch am Ende. Also das hat keinen langfristigen Effekt auf wirklich die Jugendausbildung am Ende, auf das Football-Niveau von den Jugendspielern.
Genau.
Also da muss sich die Liga auch wirklich was überlegen, weil sie eben nicht in der Situation ist wie in den USA, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst und sagst, ja, wenn der eine fällt, dann kommt halt der nächste. Und hier ist halt wirklich so, ey, die Footballspieler, die in der Region wirklich gut sind und Talent haben, kannst du da an einer Hand abzählen. So, und wenn du dann noch 2 Vereine in einer Region hast, dann wird's noch kritischer.
Ja. Ja. Ey, ja. Wir sind jetzt schon, das Interview, eigentlich war das Interview so auf eine Stunde angedacht, ne?
Also, ja, habe ich mir schon gedacht.
wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen. Wir sind jetzt irgendwie schon bei einer Stunde 13, aber ey, ich finde es mega cool, welche Einblicke du da auch gegeben hast, auch an sozusagen, wir haben uns ja so ein bisschen in deinem Lebenslauf lang gehangelt, aber alles mal so mitzukriegen. Wie geht's jetzt für dich weiter? Wir sind jetzt am 1. April. Was sind für dich die nächsten Schritte? Also wann beginnt die Saisonvorbereitung für euch richtig? Wann ziehst du, bist noch nicht nach Wien gezogen?
Nee, genau. In der ELF ist die Regel, dass du als EU-Import, also das gilt ja in Österreich, wenn es auch gleiche Sprache ist,
ja.
Was die Österreicher natürlich vehement verneint, dass du nur 4 Wochen vor Saisonbeginn, wie in der NFL ähnlich auch, halt anfangen darfst zu trainieren mit deinen Camps und so weiter und so fort. Das heißt, ich darf erst ab 1. Mai oder 30. April, wie gesagt, dann da auftauchen. Ich werde natürlich am 15. April, also 2 Wochen vorher schon mal dahin ziehen, ja, also über Österreich. und versuche mich so ein bisschen beizumachen, ein paar Connections zu bekommen. Ja, genau. Und dann geht's los. 4 Wochen Camp. Da sind auch, glaube ich, ein paar, wie der NFL, so Cross-Camps dabei, wo du dich mit anderen Teams triffst, wo du in der Saison nicht spielst. Und dann halt irgendwie so ein Camp machst. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Und ja, dann mal sehen. Dann geht's bis September durch. Dann Finale in Klagenfurt in Österreich.
Hey.
Mal schauen.
Das wird gut. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Willst du noch irgendwen grüßen? Müssen wir noch irgendwas abklären?
Also grüßen tue ich dann in den Kommentaren. Spaß, nein.
Ja.
Also alles gut. Ich glaube, viel zu viel geredet und
Leute interessiert sowas. Deswegen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wenn euch solche Folgen gefallen, dann folgt uns natürlich auf sämtlichen Social Media Kanälen oder gibt uns eine Bewertung bei Spotify. Dominik, es war mir ein Blumenpflücken. Vielen lieben Dank.
Gerne, hat mich auch mega gefreut.